Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Wolltet ihr immer schon mal mit uns eine Reise aufs Land machen und in ein Dorfleben eintauchen? Dann seid ihr genau richtig bei unserer neuen Folge Seitenweise Glück, unserem Bücherpodcast. Und wir, das sind Hella, das bin ich, und
Dörte, hallo.
Wir haben uns dieses Mal zwei Bücher vorgenommen, die nämlich genau das tun. Sie spielen auf dem Land. Welche sind das denn, liebe Dörte?
Wir haben für diese Folge zwei relativ aktuelle Romane gelesen, beide erschienen im Frühjahr 2025. Und das ist zum einen von Martina Behm, Hier draußen, erschienen bei DTV.
Und Halbinsel von Christine Bilkau, erschienen bei Luchterhand.
So, und diese beiden Bücher eint, wie immer in unseren Folgen, ein bestimmtes Thema, Hella. Und zwar spielen beide auf dem Land und ich würde nochmal sagen, genauer gesagt, in Dörfern.
Genau. Und auch in recht kleinen Dörfern.
Ja. Und wie sich dieses Thema so in die Handlung schleicht und wie viel der Handlung dieses Thema beeinflusst, das sprechen wir jetzt miteinander und ich freue mich drauf, liebe Hella. Und falls ihr jetzt gespannt seid auf die Romane, dann hört zum einen diese Folge. Ihr erfahrt einiges über sie. Wenn ihr sie aber auch selbst lesen wollt, was wir uns natürlich wünschen würden, dann könnt ihr sie gewinnen. Wir verlosen jeweils ein Exemplar von Halbinsel und von Hier draußen. Und ihr könnt mitmachen, indem ihr auf das Codewort lauscht, was im Laufe dieser Folge fällt. Und wenn ihr es hört, dann schreibt uns bitte an buchclub@bildderfrau.de und mit etwas Glück gehört ihr zu den Gewinnerinnen von diesem exklusiven Bücherpaket, bestehend aus beiden Romanen.
Alle Infos zur Teilnahme gibt es auch nochmal in den Shownotes, aber wir starten jetzt erstmal und dann kommen wir darauf ja auch noch einmal zurück. Und wir haben uns überlegt, dass wir mit Hier draußen anfangen und Dörte, erzähl uns doch mal ganz kurz, worum es geht.
Lara und Ingo haben es gewagt. Sie sind aus Hamburg mit ihren beiden Kindern raus aufs Land gezogen, auf einen alten Resthof in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Fährdorf heißt es. Es ist perfekt, denn Lara kann von hier aus als Grafikdesignerin remote arbeiten und Ingo, der pendelt einfach weiter für seinen Job als CEO eines Startups nach Hamburg rein. Mehr Platz, mehr Natur, mehr Ruhe und eine Prise Dorfromantik, das hat sich das Paar von diesem Neustart erhofft. Doch es kommt alles ganz anders. Die Renovierung des Hofes kostet mehr Zeit und mehr Kraft und mehr Geld, als die beiden gedacht haben. Und das Leben auf dem Land im Allgemeinen ist fordernder. Lara fällt es zum Beispiel schwer, Teil der Dorfgemeinschaft zu werden. Ingo ist dafür sowieso viel zu wenig da und ist total erschöpft oft von der Pendelei in die Hansestadt. Manchmal braucht er Stunden für eine Heimfahrt und bei genau so einer passiert es. Ingo fährt auf einer dunklen Landstraße Dammwild an. Und nicht irgendwelches Dammwild, es ist eine weiße Hirschkuh, die läuft ihm ins Auto und ist so schwer verletzt, dass sie letztendlich erschossen werden muss. Und die Dorfsaga besagt, wer so etwas tut, also eine weiße Hirschkuh tötet, der stirbt innerhalb eines Jahres selbst. Das weiß natürlich auch der Jäger Uwe, der zur Unfallstelle gerufen wird und er weigert sich eigentlich, die Hirschkuh alleine zu erschießen und bittet Ingo mitzumachen, damit er da immerhin nicht alleine drin hängt. Und die weiße Hirschkuh ist ein Zeichen für all das, was sich so verändert in den folgenden 12 Monaten. Nicht nur für Ingo und auch für Uwe, sondern auch für Lara und für viele andere Bewohner des Dorfes Fährdorf, die wir kennenlernen. Zum Beispiel Tove, die Frau des jähzornigen Schweinebauern Enno oder die engagierte Landfrau Maggie oder den Jäger und Landwirt Uwe Hennemann. All diese Menschen erleben in Hier draußen ein Jahr der Veränderungen und Martina Behm nimmt uns in ihrem Roman Hier draußen mit in dieses eine Jahr in Fährdorf.
Wie war es denn für dich hier draußen?
Wie war es für mich, hier draußen zu sein? Also, ich habe mich dabei ertappt, dass ich was anderes von dem Roman erwartet habe. Und ich erzähle dir auch gerne, was. Und zwar habe ich so ein bisschen gelesen, es geht um ein Paar, das raus aufs Land zieht. Das ist ja irgendwie so eine ja, ganz aktuelle und auch viel erzählte Geschichte gerade. Das machen auch einfach viele Menschen angesichts der hohen Mieten in Städten wie Hamburg und auch ein bisschen den Traum von dieser Dorfromantik zu sagen, wir ziehen dorthin, wo es erschwinglich ist, wo wir trotzdem noch ein bisschen Stadtleben mitnehmen können und ziehen aufs Dorf. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen mehr erwartet, dass es um dieses Paar geht und um deren Leben. Und ich war überrascht davon, aber positiv überrascht davon, schnell zu merken, dass wir in wirklich sehr, sehr viele Leben in diesem Dorf mitgenommen werden und wir nicht nur die Perspektive des dazugezogenen Paares erfahren, das ein ganz anderes Dorf- und Landleben erfährt und erlebt, als eigentlich ursprünglich gedacht, sondern wir haben eben auch wirklich mit Sicherheit noch 5, 6 Dorfbewohner, Dorfbewohnerinnen mehr, die uns mit in ihr Leben nehmen in Ferdorf. Und ich fand das super spannend, das dann doch aus so unterschiedlichen Perspektiven zu erfahren. Wie ging es dir?
Also ich muss sagen, ich hatte während des Lesens, wie sagt man, Stadtflucht. Also ich wollte unbedingt zurück in die Stadt.
Ja?
Ja, und also ich finde, es ist schön geschrieben. Man kann das super gut lesen. Es gibt Rückblicke, die aber ich finde auch super gut eingewoben sind, die auch vieles dann nochmal erklären, wie zum Beispiel bestimmte Ehen zustande kamen, was die DorfbewohnerInnen schon alles erlebt haben. Das fand ich, das war so ganz, man würde wahrscheinlich sagen, irgendwie organisch eingewoben. So, aber mir waren es viel zu viele Charaktere tatsächlich, weil du hast ja gesagt, so circa 6 vielleicht. Das waren ja dann so, die öfter mal auch länger vorkamen. Aber dazwischen gab es ja noch wahnsinnig viele. Dann gab es Kinder von denen oder Nachbarn, Verwandte, bereits verstorbene Personen, die dann nochmal eine Rolle spielten. Und ich habe irgendwann den Überblick verloren und merkte dann auch, dass mir das einfach zu viel ist, weil ich immer nicht wusste, inwiefern werden die jetzt später noch eine Rolle spielen. Und man war ja ganz schnell irgendwie dann doch erstmal von Ingo und Lara dann weg und hat erstmal alle anderen kennengelernt. Und ich dachte auch, wir bleiben länger bei diesem Paar. Es wurde dann später wieder anders. Aber mir waren es zu viele Charaktere, die wichtig waren.
Ja, kann ich verstehen. Also das auch gerade, was du gerade gesagt hast, dass man beim Lesen dieser Kapitel, die auch nicht, und das fand ich auch interessant, mit den Namen der jeweiligen Personen, in deren Perspektive, in deren Welt wir da eintauchen, überschrieben sind. Das ist ja wirklich oft so, gerade bei diesen fragmentarisch, mosaikhaft aus verschiedenen Perspektiven zusammengesetzten Romanen. Wir haben zum Beispiel vor 2 Wochen in der Folge über Liz Moores Der Gott des Waldes gesprochen. Und da ist das so. Da steht über jedem Kapitel dann der jeweilige Name des Menschen, über den wir jetzt mehr erfahren oder in dessen Welt wir eintauchen. Und das ist hier auch bei Hier draußen nicht so. Ne? Da gibt es verschiedene Teile, so 5 Teile des Buches, meine ich. Und dann die Kapitel sind eher überschrieben mit, oft mit Tiernamen zum Beispiel, so kurze Sachen, ne, wie irgendwie Dammwild, Masthähnchen, hybride Landrasse, Alpaka oder so, steht drüber. Und wir erfahren erst, in wessen Welt wir jetzt mit diesem Kapitel eintauchen, in dem Moment, in dem der Ort so ein bisschen genannt ist. Ne. Da steht dann manchmal der Resthof zum Beispiel drüber nochmal als Ortskennung. Aber dafür muss man schon sehr tief in der Geschichte sein, um zu wissen, aha, das spielt jetzt auf dem Schweinehof, deswegen geht's jetzt wahrscheinlich um Enno und Tove. Ja, man muss schon da sich ein bisschen orientieren. Und das ging mir ähnlich und deswegen verstehe ich auch deinen Gedanken, dass man nicht so richtig wusste, welche Personen werden mir jetzt nochmal begegnen. Weil das merke ich beim Lesen, wenn ich etwas lese über Menschen, wo ich weiß, denen begegne ich nochmal, lese ich das anders und aufmerksamer, als wenn ich das Gefühl habe, okay, hier wird jetzt gerade irgendwie eine Nebenfigur beschrieben oder so. Ne? Also von daher, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, allein durch diese vielen Perspektiven bekommt man natürlich ein unglaublich gutes, detailliertes, auch tiefgehendes Bild von diesem einen Dorfleben. Also das fand ich schon wahnsinnig spannend, da aus so verschiedenen Perspektiven auch wirklich so detailliert, wie du sagst, man erfährt was über die Vergangenheit, über Ehen, wie die entstanden sind. Wir erfahren über die Dorffeste, die gefeiert werden regelmäßig. Wir erfahren, welche Vereine es gibt und wer da was traditionell macht. Wir erfahren, wer mit wem befreundet ist und so. Also das ist so ein wirklich ganz dichtes Netz, was da über die Figuren gespannt wird, finde ich.
Und vielleicht ist das ja auch das, was viele Dörfer ausmacht, dass man eben so viel erfährt, ohne dass man das vielleicht brauchen möchte oder wissen möchte.
Ja, das kann sein. Meinst du? Das ist interessant. Das wäre ein interessanter Effekt.
Mhm. Ja, vielleicht.
Du kennst dich ein bisschen aus mit Dorfleben, oder?
Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Aber das ist ein bisschen größer als das, was da beschrieben ist. Aber ich habe mich an vielen Stellen auch erinnert. Also ich wohne ja jetzt schon sehr, sehr lange, fast 20 Jahre nicht mehr dort, aber bin natürlich regelmäßig da und merke dann auch, da hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verändert. Und dieses, dass Nachbarn vorbeikommen und für etwas sammeln oder informieren, etwas rumbringen und so, da habe ich direkt, ich war direkt wieder in meiner Kindheit und es klingelte an der Tür und da stand wieder jemand und hat gesagt, ich brauche nochmal 5 Mark oder 5 Euro später, weil XY heiratet und wir wollen sammeln. Zum Beispiel. Und ich war direkt wieder in meiner Kindheit und dachte, ja, so ist es. Und ich habe das jetzt, das verstehe mich nicht falsch, ich habe das Aufwachsen da zu keinem Zeitpunkt irgendwie als negativ betrachtet. Und ich bin eigentlich auch total dankbar, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, weil das so ein cozy Setting im Grunde war. Und es hat natürlich total genervt, dass man immer irgendwie mit dem Auto in die Stadt fahren musste. Man war total abhängig als Jugendliche oder ich war total abhängig als Jugendliche. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, in einer Großstadt groß zu werden, weil ich konnte einfach so auf die Straße gehen und spielen und ich musste nicht erstmal aus dem 3. Stock runter oder da waren große Straßen, die vielleicht gefährlich sind für Kinder und so. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, das war alles total schön. Nichtsdestotrotz, wenn man älter wird, kriegt man natürlich auch so Dynamiken mit. Also sowas wie, hast du schon gehört, die grüßt ja nie. Hast du schon gehört, bei dem ist dies und das los und also es war schon sehr, sehr nah und ich war sofort wieder zurück.
Das ist total interessant, weil genau das, was du gerade so beschreibst, ne, dass ja einfach mal geklingelt wird, man vor der Tür steht, man vielleicht auch ein bisschen nacheinander schaut, ne, und sagt, Mensch, hier, guck mal, dein Fenster steht seit 2 Tagen offen, was ist denn da los? Und solche, diese Dinge, das sind ja auch Sachen, nach denen sich Menschen in der Stadt dann vielleicht sehnen oder wieder sehnen, ne? Die dann irgendwann im Studium oder so in größere Städte gezogen sind, dann selbst Familie haben und dieses berühmte Dorf, das man ja auch ja im Zweifel braucht, um ein Kind großzuziehen und so, ne? Diese Sprüche gibt es ja auch alle, ja, aus einer Sehnsucht heraus dann dorthin wieder zurück möchten. Und ich finde aber, dass hier draußen einfach gut vor Augen führt, wie es sich dann aber auch wirklich anfühlt. Also zum einen, wenn man dann in diese feste Gemeinschaft zurückkommt, aber auch wie es ist, wenn plötzlich jemand klingelt und reinkommt und sagt, hier fürs Vogelschießen heißt da, glaube ich, ein so ein Kinderfest im Dorf und so, brauchen wir noch was und es eigentlich gar nicht passt und so. Also auch da wieder die vielen Perspektiven. Zum einen erfahren wir über Lara, die dorthin gezogen ist mit Ingo, wie schwer es ist, da auch in diese Strukturen zu finden, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht der extrovertierteste Mensch ist. Und wir erfahren aber auch von den Dorfbewohnerinnen, die in diesen Strukturen schon ganz lange leben und manchmal auch feststecken, wie es sich anfühlt, das immer wieder und immer wieder zu leben und zu erleben.
Ich finde, was auch ganz, ganz deutlich rübergebracht wurde, ist, und das hast du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, du hast gerade gesagt, hier Mensch, dann sag mal jemand, dein Fenster steht aber seit 2 Tagen, hast du, glaube ich, gesagt, auf. Und das spiegelt aber auch das Buch ganz gut, dass das Leben auf dem Dorf eine gewisse Geborgenheit, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Fürsorge auch beinhaltet. Und es auf der anderen Seite halt durchaus auch genau das Gegenteil sein kann, nämlich dieses Beobachten und beobachtet werden und das Gefühl haben, man wird vielleicht bewertet oder es wird fast schon so ein bisschen zwischendurch übergriffig und diese Neugierde und so. Und das finde ich, das schafft Martina Behm in hier draußen total gut, dass sie beide Komponenten beschreibt und wie die so ineinander greifen tatsächlich.
Ich finde, es wird super klar, dass das Dorfleben eine Typsache ist. Egal, ob man hinzieht oder ob man dort lebt, ne? Man kann dafür gemacht sein und man kann sich da wohlfühlen und so eine Form von festem sozialen Netz kann einem Sicherheit, Geborgenheit geben, aber eben auch das Gefühl von Kontrolle oder davon, Dinge machen zu müssen, die man vielleicht nicht möchte, aber die eben so gemacht werden, weil sie eben schon immer so sind. Also dieser Widerspruch, der wird auch in vielen persönlichen Geschichten klar, zum Beispiel, ne?
Und man sich vielleicht in so einer Gemeinschaft natürlich auch noch viel weniger freimachen kann von so einem Aberglauben, nämlich, dass man selber sterben muss innerhalb eines Jahres, wenn man eine Hirschkuh tötet. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dass das in der Stadt natürlich nicht so funktioniert, weil wir anonymer sind in der Stadt, weil wir mehr Geschichten natürlich um uns rum haben, aber wenn man auf dem Land lebt und wo natürlich per se weniger Menschen um einen herum sind und da aber eine ganz besondere Kommunikation stattfindet, dass diese Geschichten weitergetragen wird. Und es haben viele in dem Roman, von denen erzählt wird, ja auch Verbindungen zu diesem Aberglauben und können Geschichten dazu erzählen. Und da ist man natürlich, vermute ich, auf dem Dorf dem noch mehr ausgesetzt als in der Stadt.
Ja, und wahrscheinlich auch dem Hören dieser Geschichten. Ja. Dadurch, dass es einfach super viele Ereignisse in diesem Mikrokosmos Dorf gibt, egal ob man sich jetzt auf der Straße sieht oder halt eben bei diesen Dorffesten und so und bei diesen festgelegten Ereignissen, die dann auch das Dorfleben auffrischen sollen quasi, ne? Der Zusammenhalt und so. Also ich fand es super spannend, auch einfach so tief in so eine landwirtschaftliche Gegenwart einzutauchen, weil das wird auch kleiner. Es geht viel um den Druck, unter dem Landwirte stehen, über die finanziellen Sorgen, über Nachwuchssorgen, die sich viele machen zum Beispiel. Einfach auch um so Traditionen in so einem Dorf, dass dann die Eltern irgendwann, wenn die Söhne Familie haben und alt genug sind, den Hof zu übernehmen, in den alten Teil ziehen und so. Also das fand ich ganz spannend auch nochmal zu lesen und da auch einfach so strukturell mehr zu erfahren.
Ich fand es deshalb auch tatsächlich phasenweise beklemmend.
Ja, ich wollte dich noch fragen, Hella, welche Person, wir haben jetzt schon gesagt, es gibt eigentlich nicht so richtig explizite Protagonisten, Protagonistinnen in diesem Roman, aber gibt es so eine Figur, die dir so am nächsten gekommen ist oder wo du, sagen wir mal, dich so beim Lesen gefreut hast, wenn du gemerkt hast, ach cool, es geht wieder um die. Das ist ja oft so der Effekt, den man spürt, wenn einem eine Figur ans Herz wächst.
Jutta.
Ja.
Jutta ist eine Bewohnerin, die ist auch irgendwann mal zugezogen aus der Stadt. Ich glaube, es wird irgendwann gesagt, so ist es 30 Jahre vielleicht so her. Und Jutta wohnt mit Armin zusammen auf einem großen Hof und da wohnten früher auch, glaube ich, noch vier andere. Die sind als Freunde so zusammen dorthin gezogen. Nach und nach sind die anderen ausgezogen, die beiden sind übrig geblieben. Jutta und Armin sind kein Paar, zum Leidwesen von Armin. Er hätte das gerne. Also die wahrscheinlich das, was man gemeinhin als Friends with Benefits bezeichnen würde. Und die haben sich da so eingerichtet, also die haben ihr eigenes Gemüse und bauen an. Und Armin baut gerade, ich glaube, eine Scheune zur Wohnung um. Und Jutta hat ein Geschäftsmodell für sich ausgemacht. Sie gibt Kurse, wie man Hühner schlachtet. Vorher hat sie Batik-Kurse gegeben. Und
das fand ich auch spannend.
Jetzt gibt sie Kurse, wie sie Hühner schlachtet. Lara zum Beispiel lässt sich da einmal zeigen, wie das so geht. Und auch da, muss ich sagen, war ich halt wieder zurückversetzt. Weil wir hatten auch früher Hühner und natürlich leben die nicht mehr.
Hast du gelernt, wie man Hühner schlachtet, Hella?
Ich hätte das lernen können, wenn ich nicht schreiend davor weggerannt wäre als Kind. Ja, ich kam erst dazu, als das schon passiert war. Ja, aber klar, bei uns wir hatten Hühner und die wurden auch geschlachtet. Und das, ja, so war das. Jetzt schon lange nicht mehr. Aber ich fühlte mich wirklich zurückversetzt und ich konnte das lesen. Aber ich hatte sofort, kennst du das, wenn du was liest und du hast direkt bestimmte Gerüche? Also du hast das Gefühl, du riechst Dinge? Ja, so ging's mir.
Absolut. Ich fand, der Roman hat einen wirklich nach Ferdorf gebeamt. Also ich bin zwar in einer Kleinstadt groß geworden, aber war auch aus familiären Gründen immer öfter in einem sehr kleinen Dorf mit 300 Einwohnern. Und da war das ähnlich, ne? Also meine Oma hatte einen Hof. Und ich habe auch ganz viel mich erinnert gefühlt an Erinnerungen aus meiner Kindheit, so zumindest was so Gerüche und Landwirtschaft und so angeht. Das ist schon schön teilweise, aber teilweise auch beklemmend, wie du gesagt hast, ne? Und Armin und Jutta, die sind so ein bisschen Überbleibsel aus so einer Hippie-WG von vor 30 Jahren schon, ne?
Kommune.
Ja, genau, und waren quasi so ein bisschen die ersten Zugezogenen da. Und deswegen fühlt sich Lara, glaube ich, auch so ein bisschen zu Jutta hingezogen, weil, ne, für Lara, die da frisch zugezogen ist, ist Jutta halt eine, die da geblieben ist und es irgendwie geschafft hat, in Anführungsstrichen, sich zu integrieren. Und letztendlich kommt auch raus, dass da auch Fragezeichen sind, so, ne, von ihren Seiten. Also ja, ganz, ganz viel, ganz dicht. Man merkt es schon, wie lange wir drüber sprechen. Und Hella, ich fand, das war nicht nur ein Roman übers Dorfleben, wirklich, über explizit ein Dorfleben und ganz viele Leben in diesem Dorf, aber auch über Neuanfänge. Oder? Und auch ein bisschen, wie schwer es ist, in einem Dorf neu anzufangen, ganz egal, ob man dazugezogen ist oder ob man dort einfach schon super lange lebt.
Und bei den Neuanfängen aber auch auf Unterstützung setzen kann. es gibt ja verschiedene, und übrigens ja. nur Frauen in dem Roman, die sich aus ihrer Lebenssituation befreien möchten, die etwas verändern möchten und die dann aber auch im Dorf Unterstützung bekommen und auch hier vor allem von anderen Bewohnerinnen.
Ja, stimmt. Interessant. Also auch ein bisschen, eigentlich auch geht es auch um weibliche Solidarität. Das finde ich auch.
Ja, die Männer kommen nicht so richtig gut weg in dem Buch.
Die sind auch, also so, die sind so ein bisschen, die sitzen noch ein bisschen fester in ihren Rollen, ne? Hat man das Gefühl, so traditionellen Rollen und so. Ja, spannend. Also wirklich, ich finde auch, da sieht man wieder daran, wie lange wir hier jetzt schon drüber sprechen und was für Ideen und Ansätze wir so haben. Ein sehr dichter Roman mit vielen, vielen Perspektiven. Und ja, wenn ihr ihn gewinnen wollt, dann kommt hier das Codewort.
Nachbarn.
Schickt das doch gerne bis zum 4.10. an buchclub@bildderfrau.de, das Codewort Nachbarn. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr Gewinnerin der Verlosung. Und mehr Infos gibt es in den Shownotes und da findet ihr auch die Teilnahmebedingungen. Viel Glück.
Und bevor wir jetzt mit dem zweiten Buch weitermachen, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir sind schwuppdiwupps gereist von Ferdorf. Ich würde sagen, nochmal weiter in den Norden zu einem kleinen Dorf auf einer Halbinsel nahe Husum. Da spielt nämlich Halbinsel von Christine Bilkau.
Genau, und ich erzähle mal kurz, worum es geht. Das ist jetzt gefühlt irgendwie ein harter Cut, aber das kriegen wir hin. Annette ist 49, arbeitet als Bibliothekarin und lebt, wie Dörte schon gesagt hat, an der Nordsee bei Husum auf einer nicht betitelten Halbinsel. Sie hat eine Tochter, Lynn, die ist Mitte 20. Und Annette musste Lynn allein erziehen, denn der Vater Johann ist schon sehr früh verstorben. Lynn wohnt mittlerweile in Berlin und arbeitet, hat den ersten Job nach ihrem Studium angetreten und bricht bei einem Vortrag zusammen. Und Annette sorgt sich um ihre Tochter, setzt sich in den Zug und fährt nach Berlin, um an der Seite ihrer Tochter zu sein und nimmt Lynn dann erstmal mit an die Nordsee. Ein paar Tage bleiben die beiden zusammen, dann geht Lynn wieder nach Berlin zurück und es scheint, als wäre alles wieder in Ordnung. Doch dann kommt Annette eines Tages nach Hause und Lynn ist zurück und dieses Mal bleibt sie. Denn Lynn weiß nicht so richtig, wohin mit ihrem Leben, hat das Gefühl, ihr wird alles zu viel und löst ihre Wohnung in Berlin kurzerhand auf. Sie nimmt einen Job in einer Bäckerei an, dort im Dorf. Damit ist Annette nicht so richtig einverstanden, wie wir erfahren, denn sie findet, Lynn hat doch eigentlich Größeres vor. Außerdem gibt es noch neue Nachbarn bei Annette und Lynn, nämlich eine junge Freundesklicke, die dort ein Haus gemietet hat und die so ein bisschen anbauen. Deren Tagesgeschäft ist es, Häuser zu entrümpeln. Und es gibt einen besonderen Nachbarn, in den sich Annette dann auch ein bisschen verguckt.
Das hat mich sehr gefreut für sie.
Ja, oder für mich auch. Irgendwie so eine Liebelei. Und die beiden trennen ja gut und gerne mal, ich würde sagen, 20, 22, 23 Jahre.
Ja.
Vielleicht sogar 25. Aber ich habe mich auch total gefreut für sie. So, das war so ein kleiner Lichtblick, weil man merkt ja schon, dass Annette echt damit hadert, dass Lynn jetzt zurück ist. Gar nicht, weil sie sich nicht um ihre Tochter kümmern möchte, sondern weil sie ja findet, dass Lynn einfach ja eine erfolgreiche junge Frau, die hat was zu sagen, die kann was erreichen. Die ist so im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs. Und also es wäre jetzt mal interessant, wie du das so gelesen hast. Annette hat natürlich irgendwie Angst, dass Lynn so ein bisschen jetzt in dem Dorf und mit ihrem Aushilfsjob so in Anführungsstrichen versauert.
Ja, das fand ich interessant, ne? Weil das war ja eigentlich ganz klar, dass Lynn fängt dann irgendwann an, in der Bäckerei dort zu arbeiten. Und es war ganz klar, dass Annette, die uns all das in der Ich-Perspektive auch mitteilt, also es ist ein Roman komplett erzählt aus der Ich-Perspektive von Annette. Wir sind ganz nah dran an ihr. Und dass ihre Tochter jetzt ja ausgerechnet in der Bäckerei anfängt und gefühlt so ein bisschen wieder zurückkommt in diese kleine, beengte Welt, das stört sie ganz eindeutig, weil sie, glaube ich, einfach sich mehr oder anderes gewünscht hätte für Lynn. Nämlich genau das, dieses Rausgehen in die große Welt, was erleben, was bewegen. Lynn kommt aus Berlin wieder zurück und damit hadert Annette so ein bisschen und fängt da auch dann an, so ihr Leben nochmal in Frage zu stellen und sich zu erinnern und auch so ein bisschen sich an die Erziehung von Lynn zu erinnern und an ihre Kindheit, wenn sie sich so überlegt, ist da jetzt dann vielleicht was schief gelaufen oder habe ich was falsch gemacht? Also da ist so ganz, ganz, ganz viel Hinterfragen und Veränderungen dabei bei ihr, oder? Und in ihren Gedanken und in dem, was sie erzählt.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen Projektion ihrer eigenen Erwartungen und Hoffnung auf die Tochter, ne?
Ja, und das ist ganz spannend, weil da ist ja sozusagen ein Gradmesser für so die Bemerkungen ihres verstorbenen Mannes Johann. Der ist gestorben, da war Lynn 4, 5, so, ne?
Genau, ja.
Also einfach anscheinend, es kommt so ein bisschen raus. Also, ne, der hatte beim Joggen einen Herzstillstand und ist einfach sehr plötzlich sehr, sehr grausam aus dem Leben gerissen worden. Kleine Tochter zu Hause, er und Annette auch gerade auf dieses Dorf gezogen, wo sie sich komplett auch was Neues und ihr eigenes kleines Leben aufbauen wollten. Und Annette ist dann halt eben mit Lynn alleine da geblieben und hat das alleine gemacht. Und sie hört immer Johanns Stimme in ihrem Kopf, der dann sowas zu ihr sagt wie, aber das sind doch nur deine Erwartungen an sie, nun lass sie doch erstmal machen. Also zum Beispiel in dem Moment, in dem Annette darüber nachdenkt, warum Lynn denn jetzt in der Bäckerei anfängt, sagt er so, ja, aber sei doch froh, dass sie überhaupt was macht und wieder aktiv wird und lass sie doch mal. Und ne, nur weil das nicht deinen Erwartungen entspricht, ist es ja nicht falsch und so. Also man merkt da sehr doll, wie nah Johann ihr noch ist, was der in ihrem Leben auch noch so für eine Rolle spielt. Und ich fand dort auch, dass das nicht nur ein Roman über das Leben in der Natur eher noch ist als auf dem Dorf, aber halt auch eben einer über Trauer.
Mhm, ja, absolut. Und den Verlust des Partners, des Vaters, der Tochter auf der einen Seite und dann natürlich auch im weitesten Sinne auch so dem Verlust dieser Idee, was sie für ihre Tochter sich so überlegt hatte, ne?
Ja, und da wird halt auch so eine Art, nicht Generationenkonflikt ist vielleicht zu groß, aber so Generationenunterschied klar, ne? Also es geht ja auch so unterschwellig, schwingt die ganze Zeit, hattest du auch gerade schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit mit. Und Annette macht sich ganz viele Gedanken darüber, was für eine Welt jetzt sie als Eltern und als Mutter ihrer Tochter hinterlässt, welche Werte sie ihr mitgibt. Ja, dass sie sich wünscht, dass sie halt wirklich was verändert auch in der Welt und da eine Rolle spielt irgendwie zum Guten und das Gefühl hat, dass dieser Prozess einfach so jäh unterbrochen wird und auch die Tochter ja so in ihr Leben platzt, dass sie sich so ein bisschen aufgebaut hat einfach. Ich hatte das Gefühl, wie sie so beschreibt, wie die Tochter zurück in dieses Haus kommt und sie auch erstmal aufräumen muss, weil sie doch viel hat schleifen lassen in letzter Zeit und ihr dann auch bewusst wird, wie das Leben so wirkt, dass sie sich aufgebaut hat, Annette als 49-jährige Frau, die alleine lebt eigentlich, dass sie da plötzlich auch wieder das von außen gesehen hat durch die Augen ihrer Tochter und auch so ein bisschen gemerkt hat, in was für eine Rolle sie so gerutscht ist, ne? Nämlich auch in der Form von Antriebslosigkeit, so ein bisschen so dieses, auch das Gefühl von, war ist das jetzt? Also ist das jetzt mein Leben oder kann ich das nicht noch viel mehr greifen? Also was ich ganz spannend fand, sie hat zum Beispiel so Stellenanzeigen, Abos laufen, ne? Und bekommt immer so Stellenanzeigen in so Bibliotheken überall auf der Welt, wo man schon auch merkt, da ist eine Sehnsucht da aus diesem kleinen Ort, aus dieser Welt, die sie sich mit Johann aufgebaut hat, dann ja, vielleicht doch nochmal auszureißen und halt die nicht weiterzuführen.
Also genau, Lynn kommt zu einem Zeitpunkt zurück in das Leben von Annette, also in dieses, ich muss mich jetzt wieder um meine Tochter kümmern, als Annette auf der Suche ist, als sie sich überlegt, auch nochmal alles zurückzulassen und ganz neu anzufangen tatsächlich. Und ich glaube, dass das auch so ein Struggle ist, den Annette dann hat. Ne? Auf der einen Seite möchte sie sich natürlich um die Tochter kümmern und hat das Gefühl, sie kommt nicht an die ran und die redet nicht und das fällt ihr total schwer. Und auf der anderen Seite hatte sie sich ja gerade überlegt, vielleicht nochmal auszubrechen. Also ein schwieriger Konflikt, den sie dann auch noch mit sich ausmachen kann. Und deshalb fand ich es auch so cool, so schön und auf irgendeine Art und Weise auch irgendwie romantisch, dass es den Nachbarn gibt.
Ja, und dass sie sich das traut und dass sie sich irgendwie auch so ein bisschen gönnt, worauf sie Lust hat, ne? Und das auch gar nicht so sehr anzweifelt oder hinterfragt und so. Und das Ende ist ja auch ganz wohltuend in diese Richtung irgendwie, finde ich. Also man möchte schon so ein bisschen wissen, wie es jetzt mit Annette weitergeht und auch mit Lynn. Also ich finde, man lernt diese beiden Frauen wirklich gut kennen. Lynn durch die durch die Augen ihrer Mutter auch. Und ja, ich habe mich schon gefragt, wie geht das jetzt wohl weiter? Bleibt sie dort? Hella, wir reden ja über Dorfleben, ne? Und das sind jetzt schon im Vergleich zu hier draußen zwei super unterschiedliche Porträts von Dorfleben. Ich würde fast sogar sagen, Halbinsel ist eher auch Landleben, ne? Weil es geht nicht so sehr um die Dorfgemeinschaft. Das klingt immer mal so ein bisschen an. Also sie erzählt auch an einer Stelle irgendwie von Nachbarn, die sie mal hatten und dem Gefühl von einem Dorfleben. Und jetzt geht es um die neuen Nachbarn, die nebenan eingezogen sind. Aber eigentlich geht es schon auch mehr um die Natur. So das Wattenmeer zum Beispiel wird ganz viel beschrieben. Die machen immer so Wattwanderungen und auch ein bisschen so um alte Sagen und Bräuche, die so mit der Natur zusammenhängen. Also es ist doch eher Natur als Dorf, oder? Mein Gefühl.
Ja, da würde ich total mitgehen. Vielleicht, was sich vergleichen lässt, dass Jutta und Armin könnte man vielleicht mit dieser Clique vergleichen, die ins Nachbarhaus eingezogen sind. Ne? Die kommen aus der Stadt und jetzt versuchen sie sich da ein neues Leben aufzubauen, weil sie sich eben ganz viel davon versprechen, tatsächlich. Also diese Dorfdynamiken, die haben wir jetzt bei Halbinsel nicht.
Und ich finde aber, dass der Vergleich der Romane auch noch was ganz anderes literarisch Wichtiges uns komplett vor Augen führt, nämlich die Frage der Perspektive. Also die funktionieren komplett unterschiedlich eigentlich. Ne? Wir haben in Hier draußen einfach die Handlung, die sich zusammensetzt aus so ganz vielen verschiedenen Fragmenten und Welten und Sichtweisen, entsteht halt so ein Makrokosmos quasi aus vielen kleinen Mikrokosmen. Und wenn wir jetzt dann auf Halbinsel gehen und uns diesen Roman angucken, dann ist das ein spezifischer Mikrokosmos, in den wir eintauchen, nämlich der von Annette. Und beides ist ähnlich ergiebig, ne? Also man kann ähnlich lange von beidem erzählen, aber es ist natürlich eine völlig unterschiedliche literarische Umsetzung von Leben und Erleben.
Halbinsel wurde übrigens mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr, also 2025, ausgezeichnet.
Ah, okay. Lustigerweise habe ich was entdeckt, was mich immer freut. Und zwar habe ich von Christine Bilkau das Debüt gelesen. Ich glaube, vor 10 Jahren erschien oder so. Das hieß Die Glücklichen. Und da ging es um ein junges Paar in der Stadt, das ein Kind bekommt und um deren Dynamik und wie die sich verändert und auch wie sich das Stadtleben um sie herum verändert. Also auch ein ganz spannender Roman, aber auch so ein Mikrokosmos aufgemacht von Christine Bilkau. Und mich freut das immer, wenn ich denke, ach lustig, dann liest man nochmal den Klappentext und sieht so, ach Die Glücklichen, warte mal, das habe ich doch auch gelesen und so. Also das fand ich ganz spannend und fand das ganz schön jetzt auch zu sehen. Ach guck mal, jetzt geht's dann in diesem Buch von Christine Bilkau von der Stadt aufs Land.
Es gibt auch einen Roman von Christine Bilkau, der heißt Nebenan. Und ich kenne ihn nicht, aber ich vermute, anhand des Titels könnte das auch wieder ein Mikrokosmos sein.
Ja, interessant, ne? Wenn man dann manchmal auch so sehen kann, was dann vielleicht so eine kleine literarische Spezialisierung oder Setting-Spezialisierung von Autorinnen ist. Ja, sehr schön. Liebe Hella, ich würde dir gerne noch eine Vergleichsfrage stellen.
Unbedingt.
Zum Abschluss. Und zwar, ja, werden uns hier schon eigentlich zwei Dörfer oder zwei Landstriche relativ nahe gebracht in den Büchern hier draußen. Das kleine Dorf in Schleswig-Holstein, Ferndorf, die Halbinsel nahe Husum. Nach der Beschreibung dieser beiden Bücher, wo könntest du dir denn vorstellen, hinzuziehen, falls du mal wieder Landflucht verspürst, Hella?
Also wenn ich mich zwischen diesen beiden Orten entscheiden müsste, dann würde ich ans Meer ziehen, in die Nähe von Husum.
Einfach, weil es das Meer ist?
Weil es das Meer ist, weil ich nach dem Lesen der beiden Bücher auch denke, dass es da ein bisschen angenehmer ist, zu wohnen. Außerdem bin ich ein Kind der Nordsee.
Ah.
Von daher.
Ein Kind des Dorfes und der Nordsee.
Richtig, richtig.
Darf ich dich nur ganz kurz was fragen, was mich echt interessiert? Wir sind jetzt ja ein paar Jahre auseinander, ne? Ich bin ein bisschen älter als du. Um genau zu sein, was? 6 Jahre?
Ja.
Ich glaube schon. Und was ich beim Lesen von Halbinsel gemerkt habe, ne? Eigentlich wäre so meine natürliche Identifizierung die mit der Tochter gewesen. Aber ich habe dann festgestellt, krass, Annette ist gar nicht so weit weg von mir. Ich habe jetzt zwar noch keine erwachsenen Kinder, aber bei so Referenzen, die Annette so selbst angestellt hat, wie zum Beispiel, dass sie sagt, die Nachbarn hören Radiohead und das waren so die Bands ihrer Studentenzeit und so, ne? Wo ich dachte, krass, ich habe ja auch als Studentin Radiohead gehört. Dann bin ich ja gar nicht so weit. Also ich habe da richtig gemerkt, wie auch ich das Älterwerden so spüre in den Protagonistinnen der Bücher, die ich lese. Wo war denn da die Identifizierung beim Lesen? Mit welcher Figur?
Tatsächlich weder noch, weil Annette ist einiges älter als ich und Lynn ist einiges jünger als ich. Und ja, irgendwie, also nee, gar nicht tatsächlich. Ich war eher so eine Beobachterin dieses Mal.
Ach, interessant.
Ja, aber es ist ganz witzig, ne, was man manchmal dann auch über sein eigenes Leben oder das eigene Empfinden erfährt.
Aber das ist doch schön, oder? Ich finde das, also ich weiß nicht, ob du das jetzt als angenehm empfunden hast, aber ich finde das schön, wenn so Bücher das schaffen oder wie zum Beispiel hier draußen, es schafft mich zurück in meine Kindheit zu holen, stückweise, ne? Das ist doch eigentlich ganz schön.
Auf jeden Fall, die Kraft der Bücher. Aber Hella, ich schulde dir noch eine Antwort auf deine Vergleichsfrage.
Genau, und ich wollte dich nämlich fragen, also du wohnst ja auch in der Stadt, ne, wie ich, wir sind ja beide in Hamburg. Welches Buch macht dir denn jetzt mehr Lust aufs Landleben, wenn überhaupt?
Also da muss ich sagen, auch Halbinsel. Ich glaube aber eher, weil ich Landleben mit der Weite und der Natur und dem Platz verbinde und weniger mit so einem Zusammenhalt in so einem Dorf oder so. Also wenn ich mal aufs Land ziehen sollte, dann aus dem Grund, dass ich mich danach sehne, mehr Platz und mehr Raum und mehr Natur zu haben und mehr Stille vielleicht auch und weniger wegen einem vielleicht anderen sozialen Zusammenhalt oder so, weil ich glaube, dass man sich so sein Dorf auch in der Stadt schaffen kann, wenn man Glück hat und es funktioniert. Also eher Halbinsel.
Wenn ihr jetzt noch einen anderen Lesetipp braucht, dann haben wir hier, wie immer, noch unseren Lesetipp für euch.
Lesetipp.
Ich bin Tina Herz, Autorin von Das Glück in allen Farben. Bei mir geht's um Heimat, Familie und die große Frage nach dem Glück. Und es geht um das Thema Kinderwunsch, das mich selbst einige Jahre lang beschäftigt hat. Meine Empfehlung ist von Kerstin Lange, Eine leise Ahnung von Glück. Ihr Buch spielt 1940 im von deutschen Truppen besetzten Frankreich, aber auch im Hier und Jetzt in Düsseldorf. Und wie dabei die Stränge ineinander greifen und welche Rolle die Liebe dabei spielt, das empfehle ich euch selbst nachzulesen.
Vielen Dank dafür. Und liebe Leute, weil wir jetzt irgendwie schon so wahnsinnig lange gesprochen haben, hauen wir noch hinterher, worum es in der nächsten Folge geht und dann müssen wir weiterlesen.
Total, auf jeden Fall. Wir lesen in der nächsten Folge Familiengeheimnisse und zwar von Katja Keveritsch, Das Flüstern der Marsch
und Stromlinien von Rebecca Frank. Ich freue mich auf beide Bücher und werde direkt weiterlesen.
Auf jeden Fall. Bleibt uns auch nichts anderes übrig. Gut, dass es uns so viel Spaß macht, Hella. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr wieder einschaltet zu unserer nächsten Folge und zwei Romanen, die wir besprechen. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, ein bisschen bei Seitenweise Glück vorbeizuschauen, dann guckt doch mal auf den Instagram-Account von Bild der Frau. Da sind wir auch unterwegs. Wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr uns gut oder sehr gut vielleicht sogar bewertet auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Da kann man Sterne verteilen oder Daumen hoch manchmal auch oder ähnliches. Das wäre ein großes Glück für Seitenweise Glück, wenn ihr das auch tut.
Das war heute Folge 101. Wahnsinn. Falls es jemanden unter euch gibt, der oder die jetzt erst unseren Podcast gefunden hat, das lesen wir nämlich immer wieder auch in den E-Mails, die ihr uns schickt, wenn ihr am Gewinnspiel teilnimmt, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe irgendwie zufällig euren Podcast entdeckt, dann ist ja nun einiges noch zu hören, denn die vorangegangenen 100 Folgen, die findet ihr alle in unserem Feed und wir freuen uns, wenn ihr quasi rückwärts hört.
Genau, und dann schreibt uns doch gerne mal an buchclub@bildderfrau.de, was ihr so für Ideen, Wünsche, Feedback habt. Das freut uns immer riesig und wir lesen wirklich jede Mail von euch.
Wir freuen uns über jede Nachricht. Also, liebe Dörte, wir müssen weiterlesen. Es hat Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Und ich mich auch. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.